No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, ich freue mich, dass wir zwei es heute wieder mal geschafft haben, über ein ganz spannendes Thema hoffentlich zu sprechen. Also wir haben uns was vorgenommen und darauf freue ich mich sehr. Hallo,
grüß dich. Ja, servus Simone. Zunächst einmal Gratulation. Ich spreche ja mit einer frischen Frau Doktor. Ja,
danke.
Taugt mir total. Gratulation. eines der vielen Studien, die du dann weiterverfolgt hast und abgeschlossen hast. Aber heute ein Thema, was mich länger beschäftigt, zu meiner aktiven Zeit, wo es ja, das haben wir glaube ich sogar schon einmal besprochen, was es da für Irrglauben gegeben hat zum Thema Hydration oder Trinken und was uns jetzt immer wieder mal so gestreift hat bei Themen, wie wir übers Wasser gesprochen haben und was wichtig ist oder Marathonvorbereitung. Heute geht es mal ein bisschen auch um meinen Sport, weil die Tennissaison beginnt ja oder hat schon begonnen im Freien und da spielen dann auch Hobbyspielermeisterschaft und sehr viele nehmen auch an Turnieren teil, wo du oft nicht weißt, wie lang spielst du und das Thema wollen wir mal beleuchten, weil es wird oft gesagt bei uns, Wasser würde alleine schon einmal reichen, ja, jetzt wenn du kein Profisportler bist, ja. Aber du sagst ja, dass auch im Tennis das oft nicht nur unzureichend, sondern eigentlich könnte es auch kontraproduktiv sein, wenn man nur Wasser trinkt. Was steckt da dahinter, Simone?
Ja, das ist ein bisschen natürlich provokant, aber grundsätzlich muss man schon sagen, Wasser ist natürlich die Basis jeder Hydration. Also fair enough, das ist so. Mhm. Aber im Sport und auch ganz besonders im Tennis ist Wasser alleine oft nicht genug, weil wir beim Schwitzen ja nicht nur Flüssigkeit verlieren und nicht nur reines Wasser, sondern vor allem auch sehr viele Elektrolyte. Und da spielt Natrium zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle. Und genau hier beginnt dann das Problem. Wenn ich über einen längeren Zeitraum ausschließlich Wasser trinke, ersetze ich zwar die Flüssigkeit, aber nicht das, was mit dem Schweiß tatsächlich verloren geht. Und das Blutplasma wird dadurch relativ verdünnt. Also die Natriumkonzentration kann sinken und im Extremfall entsteht sogar, also das kann sein, eine belastungsassoziierte Hyponatriämie. Und da gab es schon Fälle.
Bitte erklären.
Ja, also Hypo heißt immer quasi, dann ist irgendwas zu niedrig, Hyper, dann ist irgendwas zu hoch. Und Hypo, niedrig und Natriämie, also Natrium quasi im Blutplasma. Und das kann wirklich lebensbedrohlich sein. Wir hatten da schon Fälle, also vor allem in Ausdauersportarten wie dem Triathlon, da ist sogar mal ein Athlet bei einem Ironman verstorben. Der hat über Stunden wirklich literweise Wasser getrunken, weil du wirst auch immer durstiger, trinkst immer mehr. Und der hatte dann ein Ödem im Gehirn und ist daran wirklich verstorben. Also das kann wirklich auch lebensbedrohlich sein, aber natürlich, deswegen sprechen wir auch darüber, ist es so essentiell, dass gerade wenn ich unter Belastung sehr viel schwitze, die Außentemperatur vielleicht hoch ist, ich daran denke, nicht nur Wasser zu trinken, sondern eben Elektrolyte zuzuführen. Und das wichtigste Elektrolyt, muss man sagen, ist hier Natrium. Natrium hält Flüssigkeit im Extrazellulärraum, unterstützt das Blutvolumen, beeinflusst damit auch die Plasma-Osmolarität und ist entscheidend für eigentlich alle neuromuskulären Funktionen. Also das heißt, auch wenn wir unkonzentrierter werden, wenn wir weniger reaktionsfähig sind, dann hat das auch was damit zu tun. Und das ist ja gerade im Tennis auch extrem wichtig. Das heißt, da geht es nicht nur darum, dass man quasi gesund bleibt, das ist ja auch alles wichtig, aber vor allem auch leistungsfähig, weil wir schon relativ schnell quasi die Veränderungen auch in der Leistungsfähigkeit bemerken. Einerseits kognitiv, also eben Konzentration, Reaktionsfähigkeit oder aber auch natürlich dann einfach die Kraft, die Muskelkraft. Manche neigen dann auch zu Krämpfen, da kommt es dann zu einer generellen Verschiebung im Elektrolythaushalt und die meisten denken dann immer ans Magnesium, das ist auch wesentlich, aber Magnesium alleine ist nicht so der entscheidende Punkt, sondern der Punkt ist, wir brauchen einfach quasi alle Elektrolyte und Energie. Und Wasser liefert eben auch keine Energie, das muss man auch dazu sagen. Das ist der nächste Punkt. In Wasser das alleine heißt,
hat keine Funktion.
Haben wir keine Energie.
Eigentlich sagt man ja, Wasser transportiert ab, oder? Also reines Wasser nimmt auf und transportiert ab. Uns wurde zum Beispiel immer gesagt, wenn es so Phasen gegeben hat, wo es extrem heiß war und du ready warst für ein Match, bitte vorher schon viel trinken. In dem Fall war es Wasser. Vorher schon viel trinken, ja, und dann waren wir quasi am Platz unterwegs. Ich komme aus einer Zeit, wo das eigentlich begonnen hat mit Elektrolyten, wo keiner gewusst hat, wie viel soll ich nehmen, was soll ich nehmen. Es war nichts fertig. Das ist für mich auch so eine Frage. Reicht es für einen Tennisspieler? Es steht heute so oft Elektrolyt oben. Auf was soll ich denn wirklich schauen? Und wie soll der Dosierung sein? Soll ich Wasser trinken und ein Elektrolytgetränk? Manche von den Profi-Tennisspielern haben das natürlich auf sich abgestimmt, speziell, aber die sind mit drei Flaschen da draußen. Gibt es da verschiedene Phasen, wo ich was nehme? Muss ich vorher wirklich schon was trinken?
Ja, also ganz viele Fragen. Ich beginne mal mit der letzten. Muss ich vorher was trinken? Ja, wäre ideal. Also wenn ich gut hydriert in quasi einen Wettkampf, in ein Match gehe, ist das natürlich auch schon entscheidend. Aber da Wasser alleine auch zu wenig. Also auch da sollten schon Kohlenhydrate drinnen sein, also Energie. Das sind immer die Kohlenhydrate, also Zucker und Elektrolyte. Das heißt, ein gutes Sportgetränk sollte eigentlich beides liefern. Vor allem, wenn ich dann vielleicht an einem Match 4 Stunden festhängen. Ich meine, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das natürlich immer intensiver wird. Die Athleten sind alle auf einem so extrem hohen Niveau, dann kann sich das ewig lange ziehen. Dann kennen wir gerade im Tennis auch natürlich, die äußeren Umstände sind extrem entscheidend. Das heißt, hohe Luftfeuchtigkeit oder Hitze machen das Ganze natürlich noch entscheidender. Und deswegen ein gutes Sportgetränk vorher, ja bitte. Und was macht ein gutes Sportgetränk aus? Da gibt es einen ganz wesentlichen Faktor, und zwar die sogenannte Osmolarität. Das ist ein bisschen komplex, aber das steht auf guten Sportgetränken oben, wie viel Millimol pro Liter oder Kilo drinnen sind. So, und ich erkläre das jetzt, weil das ein bisschen, ja, muss man ja verstehen. Also Osmolarität ergibt sich aus der Ladung einer gelösten Substanz. Das heißt, ich nehme ein Glas Wasser und habe Zucker, Zuckerkristalle, gebe die Zuckerkristalle ins Wasser, rühre um, dann sehe ich die nicht mehr. Die lösen sich auf. Das heißt, die sind dann minimal klein. Aber
messbar
natürlich,
sind sie noch. Messbar
genau,
sind sie noch.
Genau. Ja. Die Teilchen sind ja drinnen. Nur eben so, dass das menschliche Auge das nicht mehr sehen kann. Aber wir können das messen. Und das gibt, und wir orientieren uns da immer am Blut. An der Blutosmolarität, weil auch das Blut ist ja nicht nur eine Flüssigkeit, sondern da schwimmt ja ganz schön viel drin rum. Und diese gelösten Teilchen, beim Blut ist es zwischen 285 und 295 Millimol pro Liter. Und das wäre dann ISO, also dieses Isoton, ISO-Star können wir uns erinnern. Das wäre quasi ideal, hat man vor ein paar Jahren noch gesagt, wenn ein Sportgetränk sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, sehr ähnlich zur Konzentration des Blutes, weil dann können wir das schnell resorbieren. Weil das ist der nächste Faktor. Wir schlucken was und vom Mund bis zum Rektum ist der Darm, der Verdauungstrakt, ja mehr oder weniger ein geschlossenes System, oder? Es wäre ein Rohrsystem. Nur irgendwie muss der Nährstoff ja diffundieren. Der muss ja irgendwie aus dem Inneren, aus dem Lumen hinaus. Und dann ja auch zur Energiebereitstellung dienlich sein. Und dazu quasi ist das ganz essentiell, wie die Konzentration der Lösung, die wir da schlucken, ist. Weil wenn die ganz viele Teilchen beinhaltet, dann sprechen wir von Hyperton. Das heißt, da haben wir dann extrem viel Energie drinnen, aber das Risiko für gastrointestinale Probleme ist hoch. Warum? Der Körper versucht das ja immer auszugleichen. Und wenn er jetzt im Inneren quasi eine sehr hohe Konzentration hat, sagt er, das müssen wir jetzt quasi verdünnen und zieht Wasser in den Darm und dann kommt es halt häufig auch zu unangenehmen Situationen.
Dass man in deinem Bereich, die User, die uns öfter zuhören, wissen, dass du Triathletin warst, da wird ja alles ausgetestet. Mittlerweile weiß ich, also bei den Profis wird das alles ausgetestet. Aber wie kann jetzt ein Hobbysportler, der sagt, ja, du, ich will meine Leistung bringen, ich bin jetzt am Wochenende, spiele ich meine Meisterschaftspartie, boah, heiß ist, es dauert über 2 Stunden, reicht es dann, wenn ich irgendwo ins Clubhaus gehe und mir noch dazu leider in einer Plastikflasche irgendein isotonisches Getränk nehme, wo Elektrolyte stehen über drauf oder dein Sportgetränk steht über drauf. Ich muss jetzt auf diese Osmolarität schauen.
Genau, auf die Osmolarität, und bitte lass mich das noch kurz fertig erklären. Ja. Jetzt habe ich kurz erklärt, was Hyperton ist. Das heißt, das wären sehr viele sehr bekannte Softdrinks. Ich will keine Namen nennen, aber sehr viele Softdrinks, die wir so kennen, sind Hyperton. Oder aber auch Energy Drinks. Das heißt, ein ganz berühmter Energy Drink aus Österreich ist bitte kein Sportgetränk, weil der ist mega hyperton. Das heißt, wenn man das beim Marathon zu sich nimmt, dann nimmt man das zum Beispiel immer ganz zum Schluss zu sich, weil sonst könnten noch Probleme entstehen.
Das wollte ich jetzt sagen, weil wir sagen, das ist kein Getränk für die Dauer, aber sehr viele Tennisspieler oder du hast gesagt Marathonläufer oder auch Triathleten am Ende, ein Tennisspieler, der jetzt weiß, es geht noch maximal 2-3 geben. Das siehst du sehr oft, dass sie dann zu einem Energy-Drink greifen.
Kann man machen.
Absehbares Ende sein, oder?
Genau, kann man machen. Muss man aber heute nicht mehr, weil es gibt schon sehr viele sehr clevere, durchdachte Sportgetränke, die eigentlich viel besser wären. Aber das ist halt auch in unseren Köpfen. Ich meine, gerade unser österreichischer Mega- Brand macht das natürlich auch sehr, sehr wirklich gut. Also keine Frage, gell? Das assoziiert man einfach mit High Performance, ist okay. Aber da geht es ja halt auch dann ums Koffein und die hohe Energiedichte. Aber grundsätzlich wissen wir heute in der Sportwissenschaft oder in der Sporternährungswissenschaft, wir wollen eigentlich nicht hyperton sein, sondern hypo. Also unter diesen 295 Millimol pro Liter. Also wir sollten eigentlich niedriger sein. Also die Teilchenkonzentration sollte niedriger sein. Und das steht auf wirklichen Sportgetränken. Steht das oben. Da steht dann oben, wie viel Gramm ich auf wie viel Wasser mischen muss und wie dann die Osmolarität ist. Und das ist entscheidend.
Ich liebe Convenience, aber ich frage trotzdem dazu, früher ist es uns am Nerv gegangen, das selbst abzumachen. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass so Getränke, die oft wochenlang irgendwo stehen oder tagelang, dass das alles da noch perfekt ist. Also ist es vernünftiger, einfach mir selber was abzumachen, meine Flasche mitzunehmen, weil wir dürfen ja eins von der Bottle auch nicht vergessen, die steht da in der Sonne am Tennisplatz, vielleicht hast du einen Schirm. Wir wissen mittlerweile von der ATP oder Australian Open, die ja da mit Firmen zusammenarbeiten, dass da oft 5-6 Stunden das Wasser normal bleibt in so einer Bottle, keine Plastikflaschen, und die machen sich das alle selber ab.
Ja, also natürlich.
Da nimmt fast niemand, außer fürs Ende. Wenn der Energy Drink her muss, dann ja.
Aber zeig auch auf deine Sponsor-Geschichte, irgendwann muss man den dann sehen. Und deswegen, aber ja, also ich bin immer für selber anrühren, dann weiß ich auch ganz genau, was drinnen ist. Ich meine, die es fertig gibt, also ich denke da auch an ein paar große Marken, die auch zu den Softdrinks dazugehören, die gehören halt alle in eine Familie und die haben schon ganz schreckliche Farben. Ich möchte kein, also ein Sportgetränk, das qualitativ mega hochwertig ist, muss nicht dringend blau sein. Also irgendwie mag das ganz cool ausschauen, vielleicht für den 16-jährigen Teenie, aber grundsätzlich spricht das nicht unbedingt für die beste Qualität. Ich würde es immer selber anrühren. Mhm. Es gibt Pulver, man kauft das in relativ großen Gebinden, also Kilo, und hat aber auch teilweise die Möglichkeit, also Omnipower, hier haben wir ja zum Beispiel das Carbotonic im großen Gebinde, also im Kilo, und dann gibt's aber auch abgepackte Sachets für eine Portion, also 60 Gramm, und das wird man dann auf 800 Milliliter anrühren, und das kann man sich natürlich überall auch mitnehmen, und Wasser kriegt man meistens, und dann ist das auch relativ unkompliziert und dann bin ich auch gut versorgt, was einerseits die Energie betrifft, weil das Energie vorhanden sein sollte, haben wir kurz besprochen, und das zweite Wesentliche eben die Elektrolyte.
Okay, und das, diese 295 Milliliter Millimol pro Liter, die sind quasi so ein Basiswert und das sollte auch oben stehen. Sollte oben stehen, was drinnen ist, Natrium, Magnesium oder...
Genau. Also Elektrolyte sollten bitte auch genau drinnen stehen, also da auch was genau drinnen ist. Und da wäre darauf zu achten, dass es es gibt ja anorganische Verbindungen und organische, und das sollten organische sein, weil die sind besser bioverfügbar. Also Magnesium, Citrat ist zum Beispiel eine organische Verbindung, ein Carbonat wäre eine anorganische. Man kann sich das auch oft einfach mal zum DM gehen und so Magnesium anschauen und dann sieht man die Preisunterschiede und meistens ist das dem geschuldet, dass die teureren Produkte organische Verbindungen sind, also ein Laktat, Malat, Citrat und so weiter. Und das sind qualitativ hochwertigere Verbindungen, weil der Körper sie besser aufnehmen kann. Wenn ich ein Magnesiumcarbonat zu mir nehme, dann werde ich das zu einem sehr hohen Prozentsatz wieder ausscheiden.
Okay. Mich hat ja noch eines, lasst mich nicht los. Wir haben ja einmal das besprochen, da habe ich da gezeigt, was beim Djokovic, der ja seinen eigenen Drop machen hat lassen, drinnen ist als Elektrolytgetränk. Und du hast gesagt, ja, das ist keine Hexerei, das ist keine Rocket Science, das ist ganz Basics und normal. Das kannst du eigentlich jeden Tag zu dir nehmen, egal ob du Sport machst oder nicht. Ist es so oder haben die dann spezielle Sachen? Oder nehmen es nur mehr davon, na, oder?
Naja, ich würde mal sagen, das ist insofern ja basic, weil hier haben wir reine Elektrolyt-Cubes, also diese Sila by Waterdrop-Cubes, die sind ja primär auf die Elektrolyte abgestimmt. Da ist keine Energie vorhanden, also zuckerfrei. Und ja, da geht es eigentlich darum, dass man sich mit genügend Elektrolyten versorgt.
Also das ist, was ich meine, ist, dass ja da nicht jetzt speziell, das sind ein paar Elektrolyte, die drin sind. Bei der ATP heißt es zum Beispiel sogar, habe ich jetzt erfahren, da dürfen dann nicht zusätzlich noch was für Vitamine drin sein, wenn das ein reines Elektrolytgetränk ist.
Ja, genau. Also Vitamine sind ja was anderes als Elektrolyte. Das verwechseln die Menschen immer. Und ja, also bei diesen Cubes sind ja teilweise Vitamine auch drinnen. Macht jetzt aus meiner Sicht nicht primär Sinn. Braucht man nicht unbedingt. Und dafür sind aber zum Beispiel, weil ich mir einen angeschaut habe, zum Beispiel nur Magnesium und Calcium drinnen. Das sind eigentlich für den Sport nicht wirklich ausreichend Elektrolyte.
Okay.
Weil wir sprechen von 5 Hauptelektrolyten, um es dann auch für die Nerds, die es genauer wissen wollen, abzudecken. Also die 5 Hauptelektrolyte, die in einem guten Sportgetränk drinnen sein sollten, vor allem Elektrolytgetränk, sind Natrium, idealerweise ein Natriumcitrat, ein Calcium, ein Magnesium, ein Natriumchlorid und ein Kalium. Auch als Citrat aus meiner Sicht. Also beim Calcium kann man auf ein Laktat gehen, das würde Sinn machen, also Calcium-Laktat. Und Magnesium würde ich auch als Citrat empfehlen. Ja, und das sind die 5 Hauptelektrolyte, also Natrium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Kalium. Und das sollte drinnen sein, das ist essentiell.
Okay, und wenn ich die habe und wenn meine Millimol pro Liter passen unter 2,95, dann kann ich das zu mir nehmen, am besten anrühren und mit dem kann ich auch davor schon beginnen, bevor ich jetzt sage, du, heute ist relativ warm, ich habe vermute eine harte Partie oder überhaupt ein Match. Oder geht es darum, weil oft hat es ja geheißen, ja, die Elektrolyte brauche ich nur bei Extrembedingungen, also normal reicht mir Wasser.
Nein, das weiß man heute. Also Wasser alleine ist nicht genug. Und das gilt nicht nur, bitte, und das ist ganz wichtig, alle, die jetzt sich denken, oh, ich bin ja nicht so der Supersportler, das gilt auch für den Glow in der Früh. Wenn ich hydrieren möchte und quasi in der Früh aufstehe und mir mein Ingwerwasser anrühre, macht es durchaus Sinn, auch dort Elektrolyte hineinzugeben. Weil um die Flüssigkeit auch für den Glow, also für unsere schöne Ausstrahlung, für ein schönes Hautbild und so weiter, brauchen wir die Elektrolyte, damit das Wasser dorthin kommt, wo es hinkommen soll.
Mhm. Was für mich auch neu ist, ist, ja, ich hätte jetzt immer, okay, es wird anstrengend, du schwitzt viel, du brauchst Magnesium. Du hast es schon erwähnt, ich erwähne es noch einmal, dass dass Natrium viel entscheidender ist als das Magnesium. Ich glaube, das ist so herkömmlich nicht so bekannt, oder? Oder büte ich mir das nur ein?
Ja, also das ist, ich glaube, das ist einer.
Als Triathlon, Triathletin schon, aber ich glaube, jetzt so ein Hobbysportler würde dann eher, ich neige ein bisschen zu Krämpfen, auch immer aufs Magnesium gehen, oder?
Ja, leider. Das ist meiner Meinung nach wirklich der größte Mythos der Sporternährung. Ich kann mich erinnern, als ich Sporternährungswissenschaften studiert habe, hat ein Professor zu uns gesagt, so, wir haben jetzt quasi eine Stunde Zeit. Und der Erste, der mir eine Studie findet, und das ist 10 Jahre her und bis jetzt hat sich nicht geändert, der mir eine Studie findet, die einen direkten Zusammenhang mit Magnesium und Muskelkrämpfen findet, der bekommt ein Abendessen geschenkt. Natürlich war klar, das gibt es nicht. Und er wollte uns halt einfach damit beschäftigen, dass wir erstens lernen, wissenschaftlich zu arbeiten im Sinne von, wie suche ich Evidenz, also wie suche ich Studien. Und dann eben, weil das auch für uns damals als junge Studenten oder mittelalterliche Studenten trotzdem auch ein bisschen skurril war, weil geh bitte heute noch in die Apotheke, meine Mutter hat mir das vor einem halben Jahr erzählt, geh heute noch in die Apotheke und sag, du hast des Nächtens Muskelkrämpfe. Das Erste, was sie dir verkaufen, ist ein Magnesiumpräparat.
Ja.
Also viele greifen dann bei Krämpfen oder im Sport sofort zu Magnesium, aber Magnesium alleine ist nicht genug. Magnesium hat im Sport einen sehr guten Ruf und das nicht ganz zu Unrecht, das ist klar, es spielt eine wichtige Rolle, einerseits im Energiestoffwechsel, also Energiebereitstellung, in der Muskelkontraktion und natürlich in der Übertragung von primär neuromuskulären Signalen. Aber der entscheidende Punkt ist, Magnesium alleine ist selten der limitierende Faktor während einer akuten Belastung oder in der Kampfneigung. Was man studienmäßig super herausgefunden hat, ist das Trinken von Gurkenwasser.
Wir kennen alle die Gurken. Wir sind beim Pickeljuice.
Ja, genau.
Alcaraz.
I love it. Weil das ist, ich habe mich, also das war wirklich schon pervers, aber wenn ich im Sommer von einer langen Radausfahrt gekommen bin und da kannte ich diese Studie noch lange nicht, habe ich wirklich das Wasser vom Gurkenglasel ausgetrunken. Das hat mir so geschmeckt und heute weiß ich ziemlich genau, warum das so ist. Und es gibt Studien, dass Pickeljuice wirklich relativ sofort, also wirklich, das ist was der Sportler, wenn er zu Krämpfen neigt, wirklich quasi bei der Hand haben sollte. Weil das ganz stark über bestimmte Signale, über Geschmacksknospen, Informationen quasi abgibt, weil so schnell ist das nicht im Plasma messbar. Also wir können das nicht so schnell im Blut messen. Mir aber schon das Gehirn checkt, da kommt primär Natrium, das ist ja auch spannend.
Weil da ist ja nicht so viel von den Gurken?
Ja.
Ja, okay.
Naja, das ist ja hauptsächlich, weil ich schaue, was da drinnen ist, das ist ja hauptsächlich eigentlich Wasser mit Salz. Die sind ja in Salz eingelegt, mehr oder weniger. Vielleicht noch ein bisschen Zucker, so minimal. Aber da weiß das Gehirn über quasi Rezeptoren auf der Zunge und Mundschleimhaut sehr schnell, okay, da kommt was und der Krampf löst sich.
Das hat man vor Jahren schon. Aber da reden wir von Essiggurken. Nicht von Salatgurken.
Bei der eingelegten
Gurken. Ja, von beiden,
also Pickel. Ne? Okay. Diese klassisch eingelegten, wir sagen Essiggurkel, aber Pickel, also sind ja quasi eingelegte, alles mögliche, ein Gemüse, aber da ist halt quasi die Gurke.
Aber das hat ich weiß jetzt nicht, war das das Australian Open? Ja, freilich, wo der Alcaraz die Krämpfe gekriegt hat und davor schon Medvedev Probleme gehabt hat bei extremer Hitze, extrem langen Matches und wo jeder gesagt hat, wie kann das sein, dass der sich wieder erholt? Der hat übertrieben gesagt, vielleicht 10, 15 Minuten gebraucht und dann war es wieder besser. Ja, und dann haben halt alle gesagt, Pickeljuice, ja.
Ja, also da gibt es eine super Studie dazu.
Wirklich, das finde ich einmal cool.
Und die zeigt halt natürlich dann auch, dass Magnesium quasi nicht primär die Lösung ist. Also die ist schon alt, die ist aus 2010, glaube ich. Miller et Alterer ist das, wenn es genau interessiert. Und der Studiensetting, das war schön, also gesunde, sportlich aktive Probanden. Muskelkrampf wurde experimentell induziert, das heißt über eine elektrische Stimulation des Nervs in der Wade. Und die Intervention war Pickeljuice, also Essiggurkenwasser. Wasser. Ja. Wasser, die zweite Gruppe als Kontrolle. Und Baseline war quasi keine Flüssigkeit. Und die Messparameter war die Dauer des Muskelkrampfs und vor allem die Zeit bis zur Auflösung des Krampfs. Und ja, da waren die zentralen Ergebnisse des Pickeljuice, die Krampfdauer signifikant, also um 45% schneller quasi reduziert. Und der Effekt trat innerhalb von 85 Sekunden an. Also aber viel zu schnell, um die Elektrolytaufnahme quasi zu messen oder die Flüssigkeitsverteilung zu erklären. Und die wissenschaftliche Interpretation war dann, dass der Effekt nicht nur über Magnesium, Natrium und die Hydration erklärbar ist, sondern eigentlich die Neuroreflexmechanismen. Das heißt, Essig aktiviert bestimmte Rezeptoren im Mundrachenraum und diese senden dann Signale ans zentrale Nervensystem. Und das beeinflusst dann diese spinalen Reflexe, reduziert dann auch diese Überaktivität, also diese motorische Überaktivität in der Muskulatur. Und quasi der Krampf wird eigentlich neurologisch runterreguliert und nicht metabolisch gelöst. Super spannend.
Man, jetzt nur nicht, dass jetzt jeder mit einem Glasl Essiggurken am Tennisplatz geht. Das ist etwas, wo ich sage, das ist dann so ein Notfall, wenn ich merke, ah, es bahnt sich da was an, dass ich das dann vielleicht zu mir nehmen sollte. Das ist jetzt nichts für die Matchvorbereitung und ersetzt die Elektronik.
Nein, also ich bin ja auch in der Produktentwicklung. Ich habe mir dann schon Gedanken drüber gemacht, ob man das vielleicht nicht irgendwie nutzbar machen könnte. Das Spannende ist, wenn du jetzt einen gut hydrierten, nicht völlig ausgelaugten Essigwasser zum Trinken gibst, wo Gurkhal drinnen war, dann wird jeder sagen, pfui, mag ich nicht. Gibt das jemanden nach einem einstündigen Lauf in der Sonne, dann freut er sich einen Haxen aus. Und ich kann mich erinnern, meine Oma hat mir immer erzählt, dass mein Großvater, wenn er Heu gemacht hat im Sommer, der hat Essigwasser getrunken mit ein bisschen Zucker. Ja.
Okay.
Das war sein Elektrolytgetränk.
Spannend, spannend. Ja. Aber wir kommen zu noch einem Thema, was ja auch etwas ist. Wir haben diese klassische Banane, die wir sehr oft gescholten haben schon, die noch immer Pflicht ist bei jedem Tennisturnier von den Profis, wirst du aufgefordert, dass du ausreichend Bananen zur Verfügung stellst. Mittlerweile wissen wir ja, nach den ihr ja also Omnibiotik auch Sponsor ist bei vielen Tennisturnieren, dass ihr eure Gels, Riegel und so weiter alles auch in der Players Lounge habt. Viele Spieler wissen noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Aber ist es noch so, beim Tennis wird ja immer wieder dann, vor allem wenn es lang dauert oder kurz davor, wenn du nicht weißt, wann es beginnt, dann willst du irgendeine Kleinigkeit essen, weil du einfach denkst, okay, jetzt nur trinken geht ja nicht. Ne? Djokovic hat zwischendurch auf einmal Datteln ausgepackt. Ja? Sinner ist mittlerweile, hat einen Fanclub, der hat Karotten gegessen in der Stadthalle, wo ich jetzt nicht weiß, ob das irgendeinen Sinn macht, außer du hast Gusto auf Karotten. Ja? Was ist da die Basis? Ja, warum gibt es mittlerweile, zu unserer Zeit hat es vielleicht dann einen Müsli-Riegel gegeben, das war's. Aber mittlerweile, warum gibt es überhaupt Gels und Gams und Eiweißriegel und normale Riegel etc.? Und was hat es damit auf sich bei so einer langen Partie oder auch davor, kurz davor?
Nachdem ich ja schon von der Kronenzeitung zur Bananenbäscherin der Nation erkoren wurde, vielleicht für alle noch einmal kurz, wie es dazu kam. Ich erkläre einfach immer wieder, dass es spannend ist, dass wir bei Labestationen, bei Marathons, bei Ironmans immer die Banane vorfinden. Wir zahlreiche Fotos haben, quasi in der Pause beim Match, die Profi-Tennisspieler mit der Banane in der Hand. Und warum das jetzt wirklich rein aus Ernährungs- oder sporternährungswissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, weil wir einfach hier nicht die idealste Kohlenhydrat, also quasi Energiezusammensetzung vorfinden in so einer Banane. Es fehlen natürlich auch ganz viele Zusatzkomponenten, wie vorher auch erklärt, Elektrolyte und so weiter sind jetzt in der Banane auch nicht unbedingt. Wir wissen, Bananen sind kaliumreich, das ist schon schön, aber jetzt kommt der größte Punkt. Das ist alles fair und jeder, der bitte die Banane braucht, weil das halt auch irgendwie, weil man wo reinbeißen will und weil man Bananen schmecken ja angeblich auch furchtbar gut, dann soll man das bitte auch machen. Aber es ist kein Sport, also kein idealer Energielieferant während des Sports, weil es geht einerseits um den Ballaststoffgehalt. Bananen sind zwar nicht extrem ballaststoffreich, aber dennoch natürlich sehr, also im Gegensatz jetzt zu einem Gel, ein hoher Ballaststoffgehalt. Und unter Belastung wollen wir ja etwas, das sehr schnell quasi auch Energie liefert. Das tut die Banane nicht wirklich. Das heißt, da gibt's einfach viel, viel bessere Möglichkeiten. Dann metabolisch ist auch die Insulinreaktion nicht kontrollierbar bei so einer Banane. Also bei einer standardisierten Kohlenhydratlösung, bei einem Gel, bei einem Gum ist das ja auch quasi im Hinterkopf, dass man das ja auch im Kopf, also dass man das auch standardisiert. Und ganz wichtig ist aber die Differenzierung. Also Banane bitte ist kein schlechtes Lebensmittel, gell? Aber ja, sie ist nicht ideal für die spezifische Situation unter Belastung. Weil, und das muss man natürlich auch wieder erklären, wenn wir belastet sind, wenn wir laufen, wenn wir Radfahren, wenn wir Tennis spielen, dann verändert sich die Durchblutung im Körper weg von zum Beispiel dem Gastrointestinaltrakt, weil den braucht man da nicht dringend, hin zur arbeitenden Muskulatur, zu den Beinen, die laufen müssen, ja, zu den Armen, die schlagen müssen, und natürlich zu den energieversorgenden Organen, die uns am Leben halten. Also die Lunge, die Leber, das Herz und so weiter. Das heißt, die brauchen alles an quasi Blutfluss. Und dort, wo der Blutfluss weniger notwendig ist, das ist nun mal der Darm, Magen-Darm-Trakt. Und dann kommt es aber auch zu einer Veränderung in der Verdauungsleistung. Wenn ein Organ weniger verdaut wird, dann verändert sich einerseits natürlich auch die Energieverfügbarkeit, es verändert sich der pH-Wert, es verändert sich die Resorptionsgeschwindigkeit, vor allem im Darm und so weiter. Das kann man alles wunderbar messen. Da gibt es quasi super Studien, die zeigen, ab wie viel Sauerstoff also unter Belastung haben wir den VO2 Max als quasi Parameter, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit unter Belastung, umso weiter der hinaufgeht. Aber da sind wir erst so bei 70%, das ist jetzt nicht Hochleistung, okay, haben wir schon eine Minderversorgung im Darm von 60-80%. Bei wirklich Hochleistung ist der Darm fast gar nicht durchblutet. Also minimal, und da kommt es dann auch teilweise zu Ischämien und so weiter.
Und da wäre aber das Problem dann, wenn ich auch was Festes essen würde, dass ja eigentlich die Energie für den Darm gebraucht wird. Und
genau, dann bräuchte der Körper wieder die Energie dort für die Verdauung. Und deswegen geht man heute dazu über, dass man sagt, wir versuchen dem Darm quasi das Energie zur Verfügung stellen, so einfach zu machen über eben die Substrate, die wir ihm geben, dass er eigentlich da wenig Zusatzenergie aufbringen muss, weil die Energie eben überall anders gebraucht wird, nur nicht da. Aber gerade wenn Matches so lange sind, wenn Ausdauerbelastungen so lange sind, also alles über 2 Stunden, da sind dann unsere Glykogenspeicher, also die Energiespeicher primär in der Muskulatur und in der Leber, natürlich dann auch irgendwann erschöpft. Also wir können circa 2000 Kilokalorien im Körper speichern an Energie, also an Zucker.
Okay.
Primär an längere quasi Glukosestrukturen, das ist dann eingespeichert in die Glykogenspeicher. Bisschen unwissenschaftlich jetzt ausgedrückt, aber ich glaube, er versteht es nicht.
Ich verzeihe das.
Die sind innerhalb von 2 Stunden quasi geleert. Und deswegen ist es so entscheidend, dass ich natürlich dann noch Energie aufnehme. Und zwar, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, warum gibt es heute Gels und Gums und ich weiß nicht was, weil wir technologisch schon so weit sind, dass wir wissen, wie bauen wir auch die Energiestrukturen, also die Kohlenhydrate, so clever zusammen, dass der Körper extrem wenig Energie braucht, um es schnell in Energie zu überführen. Das sind zwei Faktoren
wichtig. Für mich entscheidend, die Energie, die du für deinen Körper brauchst. Ja.
Also zwei Faktoren entscheidend, die Resorptionsgeschwindigkeit, wie schnell die Energie quasi aus dem Darm diffundieren kann, und dann die Oxidation. Also die Oxidationsrate, weil dann habe ich zwar Glucose, aber die Glucose muss ja in ATP überführt werden. Das ist ja unsere Währung im Sport für Leistungsfähigkeit. Und auch das muss relativ schnell funktionieren. Und das kann man alles messen. Und das tut man, wenn man Sport, wenn man Sportprodukte entwickelt, dann misst man das alles.
Eben, blöde Frage, warum isst man dann überhaupt noch was, wenn ich das mit den Gels sowieso im Griff habe? Weil das klingt ja jetzt für mich, muss man nicht, oder?
Also ein wir hatten ja den Podcast auch mit dem Kasper Stornes, Ironman Weltmeister letztes Jahr, der über 7,5 Stunden jede Stunde 183 oder 82 Gramm Kohlenhydrate zu sich genommen hat im Schnitt, was ja enorm viel ist. Der hat nichts gegessen.
Das heißt, wenn ich jetzt von dem ausgehe, von an Triathleten, an Weltmeister im Ironman noch dazu, für mich der echte Triathlon, dann sage ich, dass ein Tennisspieler oder andere Sportler davon lernen können, dass wenn sie optimale Leistung bringen wollen und nicht abfallen wollen, dass sie eigentlich sich mit Gels oder auch Gums ernähren, weil sie dann wenig Energie für die Verdauung etc. brauchen und alles an Energiebereitstellung da ist. Testen tun sie es ja trotzdem, weil jeder Mensch ist individuell und vertragt das eine besser als das andere. Ja? Dann ist es eigentlich manchmal nur mehr der Gusto, dass du was beißen willst oder kauen willst, der dich, wo du dann sagst, ja, ich greife zu einem Riegel oder was auch immer. Also das war für mich mega spannend wieder, weil wir wieder bei der Banane gelandet sind, aber ich das noch nie so erklärt bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Kasper Storms war beeindruckend, der Podcast. Du betreust ja auch Tennisspieler, das heißt, die wissen das dann und die verstehen das auch, wenn sie sich dafür interessieren, nehme ich an. Ja,
ja, der eine interessiert sich dafür mehr, der andere weniger. Ich meine, gerade bei den Top-Athleten ist es so, die haben natürlich ganze Teams um sich, die dann viel abfedern. Also da bin ich dann teilweise mehr mit den Betreuern im direkten Kontakt. Aber es gibt den einen oder den anderen, der will es selber ganz genau wissen. Also das ist cool. Hochindividuell.
Sehr cool. Jetzt noch eine Frage für die Hobbyspieler, für die Masse der Tennisspieler. Was wären aus deiner Sicht die größten Fehler, die ich sage, die kann ich jetzt im Match machen oder auch vor dem Match? Kann man zu viel
trinken? Also grundsätzlich, zu viel auf einmal trinken, also quasi so einen Liter runterwürgen und das im schlechtesten Fall nur Wasser.
Ah, das heißt wirklich schluckweise oder ein, zwei Schluck oder nicht
genau,
mehr?
Genau, das wäre ideal.
Das heißt, Tennis hatte den Vorteil, dass wir auch Seite wechseln dürfen. Das ist manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, bis zu einem Seitenwechsel kommt. Würde es da reichen, wenn ich ein, zwei Schluck mache?
Genau. Also Regelmäßigkeit ist da gefragt, sich das wirklich auch als Strategie vornehmen. Also da gibt es kein, ich bin jetzt durstig oder hoppala, ich habe vergessen, sondern wirklich, dass man sagt, ich nehme das jetzt wirklich mal vor und schaue, wie es mir dann auch in der Regeneration besser geht, weil fehlende Struktur ist dann immer auch natürlich mit einem Verlust an Leistungsfähigkeit assoziiert. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Struktur im Sinne von, das möchte ich über die Zeit zu mir nehmen, das ist essentiell. Und das im Idealfall umso flüssiger, umso besser. Deswegen gibt es ja quasi Gum, das ist ja quasi die eingedickteste Form. Dann kommt das Gel, das ist so ein Zwischending und dann ist quasi die reine Flüssigkeit.
Feste Nahrung würdest du jetzt einmal nicht empfehlen, sage ich einmal, oder? Nein. In einem Match, ja?
Muss nicht
sein. Musst du es anpassen, dass du sagst, ich muss mehr trinken, wenn es heiß ist, wenn ich extrem schwitze? Also ein Schwitzer wird mehr trinken müssen. Gibt es da irgendeine Regel oder muss ich das selbst rausfinden?
Das ist leider hochindividuell und das sollte jeder für sich rausfinden. Und wer es ganz genau wissen will und da schon quasi auch viele Probleme hatte, dann gibt es auch die Möglichkeit über so Sweat-Tests, da kann man sich so Sticker, das sind so Patches, die klebt man sich an bestimmte Stellen auf den Körper, dann trainiert man, schwitzt die mal quasi voll, nimmt die ab, schickt sie ins Labor und dann kriegt man auch raus, was man so rausschwitzt, weil das ist auch hochindividuell. Und dann kann ich es auch individueller.
Können wir das verlinken vielleicht? Ist das so einfach? Das würde ich überhaupt vorschlagen, dass man, ich habe von euch einmal so ein Testpaket gekriegt mit diesen Gels und Gums. Und Riegel und Carbo Drinks, vielleicht, dass wir das auch verlinken, wo man das einmal testen kann, wie ein Gel. Ich glaube, die meisten werden jetzt nicht so zu Gels greifen, die Hobbyspieler oder Gams. Auch der Riegel ist ja etwas, was die, weil viele Hobbyspieler sagen, jetzt habe ich nichts gegessen, es dauert aber noch, jetzt habe ich ein bisschen an Hunger. Ist ein Riegel besser, als wie ich greife zum Korne, was im Buffet irgendwo liegt oder sonst was. Ja. Das wäre für mich so ein Thema, dass man da vielleicht auch das mit dem Schwitzen habe, also in der Form, dass das so einfach ist, das erste Mal gehört. Aber finde ich mega spannend und würde fast sagen, dann hoffe ich, dass die Hobbyspieler sich das auch anhören, nachdem sie auch für uns jetzt, wenn ich heute war, nur eine Stunde unterwegs, ein bisschen was getan, aber mir dann auch meine Elektrolyte gibt zu meiner Basisabdeckung an Vitaminen und Nährstoffen. Genau. Aber gerade, wenn ich jetzt dann am Tennisplatz stehe und noch dazu mehr als sonst spiele und in einem Wettkampf bin, wo ja durch Nerven, durch Stress, durch was auch immer auch noch was entsteht, dass ich da wirklich schaue, dass ich gut hydriere und die wichtigen und richtigen Elektrolyte zu mir nehme, oder?
Auf alle Fälle, das ist sicher. Das sollte die Message dieses Podcasts sein.
Ja, und es ist nicht Magnesium, Natrium, Natrium, Natrium. Ist ja so wichtig, ja?
Ja, voll.
Super, Simone. Danke vielmals für meine Tennissaison.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Tschüss.
Baba.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.